Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath und mit Menschen, die, wenn man sie gerade anspricht, naja, nicht unbedingt so ganz unbegrenzt glücklich klingen.
Die Stimmung liegt zwischen Pragmatismus, Galgenhumor und ja, einer gewissen Gelassenheit.
Und das kann natürlich nur ein Schulleiter so sagen. Zwischen allen Stühlen, Schulleitungen in der Krise, das ist heute unser Thema. Und wir starten mit Campus und Karriere. Einerseits sollen sie eigenständig und engagiert handeln und andererseits sollen sie gleichzeitig vor allem die Vorgaben der Ministerien umsetzen. Sie müssen einerseits so etwas wie Regelbetrieb organisieren und andererseits täglich Unregelmäßigkeiten auffangen. Und sie sind in aller Regel ausgebildete Lehrkräfte und nicht unbedingt Managerinnen und Manager mittelständischer Unternehmen. Wir reden über die Schulleitungen, über die Schulleiterinnen und Schulleiter, die sich mit unterschiedlichsten und teilweise auch widersprüchlichen Erwartungen konfrontiert sehen, erst recht in Situationen wie der aktuellen in der Krise, die durch Corona ausgelöst wird. Wie kann dieser berufliche, dieser organisatorische und auch dieser persönliche Balanceakt gelingen? Darüber wollen wir reden heute bei Campus und Karriere mit Schulleiterinnen und Schulleitern, aber auch mit Ihnen. Ich freue mich auf Ihre Wortmeldung, freue mich aber nicht alleine, sondern habe Gäste da und die freuen sich mindestens genauso. Ich darf ganz herzlich begrüßen Birgit Planken, Schulleiterin der Maria Montessori Gesamtschule in Düsseldorf, Eva-Maria Osterhus-Bruns vom Grundschulverband Niedersachsen und Professor Bernhard Muschinski. Er ist Leiter des Masterstudiengangs Schul- und Bildungsmanagement der Universität Potsdam. Herzlich willkommen Ihnen dreien.
Ja, hallo.
Hallo.
Frau Planken, wenn Sie an Schulleitung in der Krise denken, was fällt Ihnen da als erstes ein? Die aktuelle Krise oder eher so ein strukturelles, krisenhaftes Drumherum, an dem man arbeiten müsste?
Also ich denke auch schon die ganze Zeit darüber nach, was das eigentlich im Moment alles ist oder ob das auch vorher schon irgendwie eigentlich kaum noch ging. Und ich muss sagen, der Beruf der Schulleiterin, des Schulleiters erscheint mir so, als ob man jeden Morgen auf eine Rennstrecke geht mit einem Auto, das man noch nie gefahren ist und dann sich also durch unwegsames Gelände irgendwie durchlavieren muss in der Hoffnung, dass man also am Ende des Tages am Ziel angekommen ist oder zumindest irgendwo angekommen ist. Und das funktioniert jeden Tag, überraschenderweise, aufs Neue, kostet aber auch eine ganze Menge an Kraft und Energie und erfordert ein hohes Maß an Resilienz und Ausgleich im Privatleben, vielleicht auch sowas wie Mut oder Gleichmut manchmal auch, um sich überhaupt durch diesen Dschungel durchlavieren zu können. Es ist schon anstrengend und in der Vorbereitung auf das Gespräch dachte ich auch nochmal, ich bin jetzt seit 20 Jahren in Schulleitung und spüre auch eine deutliche Veränderung, eine deutliche Zunahme des Drucks und das ja, obwohl ich gleichzeitig ein immer größeres Maß an Erfahrung gewinne. Mhm. Und dennoch ist es also mittlerweile sehr, sehr anstrengend geworden und nicht erst jetzt durch Corona, jetzt ist natürlich noch mal eine ganz anderes Tempo in der Angelegenheit.
Frau Osterhus-Bruns, was hat Corona noch verändert? Wo ist da noch mehr Tempo, noch mehr Druck, noch mehr Unwägbarkeit in Ihren Berufsalltag hineingekommen?
Ja, Sie haben das gerade angesprochen. Es gibt halt immer mehr Unwägbarkeiten in dem Beruf. Gerade wenn es Corona-Fälle in den Schulen gibt, die dort auftreten, muss Schulleitung ganz schnell handeln, sich ganz schnell auf die neue Situation einstellen. Ansprechpartner sind dann nicht immer ganz so schnell, wie wir uns das wünschen würden. Und auch dieses Schnelllebige, was meine Vorrednerin ansprach und Sie, in Bezug auf wechselnde Inzidenzfälle, wie geht man damit um, bei welchem Inzidenzfall wird in welches Szenario gewechselt, die Vorbereitung in die unterschiedlichen Szenarien und natürlich als Schulleitung ist da die Verantwortung, dass man das Schulleben so organisiert, dass man die Schüler und Eltern natürlich möglichst gut begleitet in solchen Krisen, aber auch die Verantwortung für die Kolleginnen im Blick hat und natürlich auch für sich selbst.
Das klingt danach, als sei Schulleitung Teamwork auf jeden Fall, oder?
Ja, ich glaube, dass eine gute Schule immer so gut ist wie das Team. Also die Schulleitung allein braucht einfach ein gutes Team, um sich entwickeln zu können. Und gerade in solchen schwierigen Zeiten, in denen die Herausforderung doch nochmal verstärkt werden, muss eigentlich jedes Teammitglied, so gut es geht, mitarbeiten, damit man gut durch diese Krise dann kommt.
Jetzt wird man ja Schulleiterin oder Schulleiter üblicherweise, nachdem man vorher Lehrerin oder Lehrer war. Bernhard Muschinski, Sie haben gesagt, das kann irgendwie so nicht sein. Wir müssen da mehr Qualifikation reinbringen. Was hat Sie dazu bewogen, den Masterstudiengang Schul- und Bildungsmanagement aufzusetzen oder dazu sagen, wir bieten jetzt mal eine Weiterbildung an, die wirklich in Management-Richtung geht?
Wir haben ja generell die Vorgabe, dass Lehrer, also ausgebildete Lehrer, nur Schulleitungen übernehmen sollen. Und so ist es ja auch landesweit in der Regel. Nun wissen wir alle, dass Lehrer und zumal gut ausgebildete und praxiserfahrene Lehrer eine ganze Menge können. Sie können aber nicht alles. Und das, was wir jetzt hier eben schon gehört haben, weist uns ja darauf hin, dass was hier mit einem mit so komplexen Herausforderungen zu tun haben, die man nicht einfach so mal bewältigen kann. Und da gibt es ja aus anderen Institutionen durchaus Vorgänge und Üblichkeiten, die auch in der Schule gelten könnten. Also ich will mal darauf hinweisen, dass wir beispielsweise in betriebswirtschaftlichen Masterstudiengängen, und darunter gibt es ja auch noch jede Menge, in Masterstudiengängen haben wir mindestens 1200 Masterstudiengänge in Deutschland. Die sind überwiegend postgradual und im Schulmanagement und im Bildungsmanagement haben wir einen ganz, ganz kleinen Bruchteil davon. Und daraufhin haben wir uns mal Anfang der 2000er Jahre auf den Weg gemacht und einen solchen Studiengang, der im wesentlichen Zügen auch betriebswirtschaftlich orientiert ist, auf den Weg gebracht.
Das heißt, wir haben heute ein Spektrum, das sich ja streckt von zwei Schulleiterinnen, einmal Grundschule, einmal Gesamtschule, bis hin zu einem Weiterbildner und Schulforscher. Und wir freuen uns, wenn Sie uns anrufen, von Ihren Erfahrungen erzählen, mit uns diskutieren darüber, was an Schulen passieren muss, was Schulleitungen brauchen, wie Schulen besser werden können, indem man Leitungskompetenz stärkt. Diejenigen, die so ein bisschen zwischen Baum und Borke sitzen und in alle Richtungen aktiv sein müssen. Rufen Sie uns an, 00800 4464 4464 ist die Nummer ins Studio, 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine Mail schicken an campus@deutschlandfunk.de. Wenn wir über Schulleitung reden, dann lohnt es sich natürlich auch, auf Zahlen zu schauen. Und im Moment, seit Donnerstag, läuft der Deutsche Schulleiterkongress, Schulleitungskongress. Er ist eine virtuelle Veranstaltung, natürlich, und trotzdem erfordert er viel Zeit. Wir freuen uns umso mehr, dass Udo Beckmann für ein paar Minuten herausgelotst wurde aus dem Schulleitungskongress. Der Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung, den ich jetzt in Berlin am Telefon begrüße, Tag, Herr Beckmann.
Guten Tag, Herr Emmerath. Hallo in die Runde.
Sie haben in den vergangenen Monaten eine Schulleitungsumfrage gemacht, deren Ergebnisse gestern vorgestellt wurden. Können Sie uns die noch mal kurz zusammenfassen?
Ja, also die Schulleitungsumfrage ist faktisch im Oktober, Anfang November durchgeführt worden, also relativ frisch. Und es sind sehr zentrale Ergebnisse, die vieles von dem widerspiegeln, was wir gerade auch in der ersten Runde gehört haben. Und es ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn Schulleitungen sagen, dass sie die Aufgaben, die in ihrer zur Verfügung stehenden Leitungszeit nicht mehr bewältigen können und dass nur 3% noch angeben, alle Aufgaben in der ihnen zur Verfügung stehenden Zeit überhaupt noch bewältigen zu können. Und hier sieht man eine hohe Frustration und wir führen ja diese Umfrage seit 2018 jedes Jahr durch. Insbesondere auch unter dem Aspekt der Berufszufriedenheit. Und wir sehen, dass 2019 schon die Werte zurückgingen im Punkt Berufszufriedenheit und wir 2019 73% noch hatten, die häufig zufrieden waren mit dem, was sie erfüllen konnten und inzwischen bei 60% angekommen sind. Und Wir wissen eigentlich, dass die Menschen, die Schulleiterinnen und Schulleiter werden, ja eigentlich für ihre Aufgabe brennen und Schule entwickeln wollen. Und gerade vor diesem Hintergrund sind solche Zahlen, die auch zum Beispiel über die Motivation, ob man noch gerne zur Arbeit geht und sieht, dass wir hier 2019 Aussagen hatten, dass 58% gesagt haben, ja, ich gehe gerne zur Arbeit, und wir jetzt bei einem Prozentsatz von 24% liegen. Ich glaube, diese Zahlen machen das besonders deutlich. Und was sehr auffällig ist, ist in dieser Studie auch, dass die Umfrage bei jungen Schulleiterinnen und Schulleitern, also denjenigen unter 45, besonders negative Rückmeldungen gegeben haben.
Ist das, Frau Osterhus-Bruns und Frau Planken, bei Ihnen auch so der Fall, dass Sie feststellen, Mensch, die Zufriedenheit sinkt, wir werden da zugeschüttet mit Aufgaben, also das, was wir jetzt hier aus den Zahlen von Herrn Beckmann rauslesen können?
Ich glaube, das schwankt immer wieder. Es gibt Phasen, in denen das mit Sicherheit so ist und in denen man auch das Gefühl bekommt, all das, was an Anforderungen an einen gestellt werden, überhaupt nicht mehr zu bewältigen ist. Und dann, glaube ich, gibt es aber, zumindest ist es meine Erfahrung, auch immer wieder Phasen, in denen man sich darüber freuen kann, was man mit dem Kollegium, mit den Schülern, den Eltern oder anderen Schulen geschafft hat. Das sprachen Sie gerade an, Frau Planken, man muss eine gewisse Resilienz, glaube ich, auch entwickeln, um in diesem Berufsfeld auch glücklich zu werden.
Also ich gebe Ihnen da vollkommen recht, Frau Bruns. Ich habe so persönlich den Eindruck, dass ich auch sehr gut aufpassen muss, dass ich immer wieder mich in Situationen begebe, die mir gut tun, die mir auch nochmal vor Augen halten, warum habe ich eigentlich diesen Beruf überhaupt ergriffen? Warum habe ich mich auf eine Schulleitungsstelle beworben und das ganze Bewerbungsverfahren mitgemacht, um dann nachher den Schlamassel auch am Bein zu haben? Ich gehe dann in solchen Situationen gerne einfach mal in eine Klasse, unterhalte mich in der Pause mit Kindern oder versuche in der Pause mit meiner Kaffeetasse auch im Lehrerzimmer zu stehen, um dann dort auch einfach wieder Gespräche zu führen und auch ganz nah dran zu sein. Wenn ich dann allerdings wiederum Gespräche zum Teil mit dem Schulträger über Digitalisierung führen muss oder über die Breitbandleitung meines Schulstandortes, dann kriege ich einfach die Motten und könnte die Brocken hinwerfen, einfach weil ich da gar keine Perspektive sehe. Einerseits die Anforderungen, die ja quasi gestern schon umgesetzt sein sollen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen an den Distanzunterricht denke und Leistungsbewertungskonzepte fordern der Eltern, Abschlüsse, das Abitur und auf der anderen Seite die Realität vor Ort, die also es sind solche Felsbrocken auf dem Weg zum Ziel, das ist ja kaum zu überwinden. Und diesen Spagat auszuhalten, also das erfordert schon wirklich eine ganze Menge auch an Durchhaltevermögen. Und dann, da glaube ich, das darf man auch nicht vergessen, welche Funktion wir als Schulleiterinnen und Schulleiter haben. Klar, wir sind erstmal Lehrer von unserer Ausbildung her, stehen aber jetzt im Grunde als Kapitän auf einem großen Tanker. Und alle, gerade jetzt in dieser Zeit, gucken ja auch auf uns. Verbreiten wir noch Zuversicht? Glauben wir denn daran, dass das alles hier noch gut geht, dass wir durch diesen Sturm das Schiff auch gut steuern werden? Und das ist ganz wichtig, dass wir die Zuversicht auch da nicht verlieren, gerade in diesen schwierigen Zeiten.
Jetzt haben wir ja, Herr Beckmann, ohnehin schon einen Fachkräftemangel auch im Bereich der Lehrerinnen und Lehrer. Es gibt viel zu wenig. Die Kalkulation der Kultusminister und Ministerinnen in den vergangenen Jahren ist schlicht nicht aufgegangen. Dieser Mangel, dieser Bewerberinnen- und Bewerbermangel von qualifizierten Menschen, der erstreckt sich ja auch auf die Schulleitung, und da wird es dann besonders problematisch, oder?
Ja, das eben beobachten wir ja auch schon seit einiger Zeit, dass es immer schwieriger wird, Schulleitungsstellen zu besetzen, und solche Situationen, wie wir sie jetzt im Moment haben und in denen die Lehrkräfte natürlich auch mitkriegen, wie wenig Unterstützung die Schulleiterinnen und Schulleiter für ihre Aufgabe bekommen, trägt natürlich nicht gerade dazu bei, dass man sagt, hurra, ich mache das jetzt und ich stelle mich dieser Aufgabe. Wir freuen uns natürlich über jeden, der sagt, auch wie es gerade die Vorrednerinnen gesagt haben, dass es ja auch, sie wissen, dass es eine tolle Aufgabe ist, dass man Schulleiterin oder Schulleiter wird, weil man einiges bewegen kann in seinem Bereich und mit Eltern, Lehrkräften und Schülern zusammen. Aber wenn man immer wieder spürt, dass die Rahmenbedingungen, die man braucht, dafür einem vorenthalten werden, und das ist nicht nur das Thema Digitalisierung, es sind noch andere Aspekte, der Lehrkräftemangel, Sie haben es gerade selbst gesagt, schwebt ja über allen Themen, dann ist die Motivation natürlich an solchen Stellen eingeschränkt.
Dazu passt eine Mail, die wir bekommen haben von Hannelore Berg, die an campus@deutschlandfunk.de gemeldet hat. Sie schreibt, gemessen an den jahrzehntelangen Versäumnissen der Politik an den Schulen, man hat sie systematisch vernachlässigt und kaputt gespart, Lehrermangel und marode Schulgebäude, müssten die Fähigkeiten der Schulleiter nahezu übermenschlich sein, um mit allen Corona-Herausforderungen angemessen fertig zu werden. Sie haben mein vollstes Mitgefühl. Herr Beckmann, abgesehen vom Mitgefühl, können wir daraus schließen, es ist jetzt vor allem politische Handlung gefragt?
Oh ja, ich denke, dass der Politik klar sein muss, dass die Ausstattung von Schulen nicht Kür ist, sondern Pflicht. Und die Unterstützung für die Schulleiterinnen und Schulleiter insbesondere. Das, was Schulleiterinnen und Schulleiter ja auch vermissen, ist, dass sie in dieser Zeit, wo sie ja gleichzeitig Hygieneexperte sind, Hilfskraft für die Gesundheitsämter sind, dass sie dann nicht von anderen Aufgaben entlastet werden, dass von dieser Seite keine Signale kommen, dass man vielleicht mal etwas weniger an Statistiken anfordert, wie es in den vergangenen Jahren war. Einfach um auch Signale zu zeigen, wir schaffen euch gewisse Zeiträume, damit ihr die Aufgaben, die jetzt alle oben drauf kommen, auch bewältigen könnt. Diese Signale fehlen einfach. Es ist kein Gespür da in der Politik für die großen Herausforderungen, die Schulleitungen zu bewältigen haben.
Starkes Plädoyer am Ende für mehr politisches Engagement in Richtung Schulleitung von Udo Beckmann, Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung. Ich danke Ihnen, dass Sie bei der Sendung für einen kurzen Moment dabei waren. Wir entlassen Sie zurück zum Deutschen Schulleiterkongress. Dankeschön, Herr Beckmann.
Vielen Dank. Bis dann.
Aber wir nehmen das mal auf, denn gerade wurde es ja ein paar Mal so genannt. Ich glaube, Frau Planken hatte gesagt, ich muss immer wieder gut aufpassen. Frau Osterhus-Bruns hatte die Resilienz angesprochen, die Widerstandsfähigkeit, die man trainieren und entwickeln muss. Herr Muschinski, kann man sowas auch als Weiterbildung anbieten? Kann man Widerstandsfähigkeit in solchen Seminaren, in solchen Masterstudiengängen, wie Sie das konzipieren und anbieten, kann man das da vermitteln?
Ja, natürlich. Also die nicht zuletzt die Schule geht ja davon aus, dass man durch systematische Vermittlung Fähigkeiten und Motivation herausbilden und stärken kann. Und genauso verhält es sich auch mit Managementaufgaben, die ich darf noch eine Ergänzung machen zu den Komplexitäten, die Sie genannt haben. Da kommt ja immer noch dazu, dass Schulleiterinnen und Schulleiter auch Lehrkräfte sind. Die lehren ja auch noch, jedenfalls in den mittleren und kleinen Schulen. Und das ist ja nicht irgendeine Nebentätigkeit, die unter ferner Liefen läuft. Das heißt also, wir haben es...
Auch in den großen Schulen, Entschuldigung, ich unterbreche, auch in den großen Schulen müssen wir Schulleiterinnen und Schulleiter noch unterrichten und auch nicht wenig.
Sehen Sie, also das ist eine Verschärfung dieses Problems. Und von außen betrachtet ist das einigermaßen, ich halte mich mal zurück, erstaunlich, nicht wahr? Schon ein mittleres Kollegium zu führen, zu inspirieren, Konflikte auszugleichen und ähnliches mehr. Ich meine jetzt mal gar nicht die Umwelt, die ja auch nicht immer unproblematisch ist. Das ist ein Grad von Komplexität und das kostet so viel Zeit und das kostet Vorbereitung, das kostet Nerven und ähnliches mehr. Da muss man vorbereitet sein und zwar konfliktorientiert vorbereitet sein auf bestimmte Eigenheiten. Also Schulen sind, das wissen alle, die nicht in der Schule tätig sind, ja, alle waren ja mal in der Schule, Schulen sind nicht das normale Leben, sondern das sind Welten für sich. Diese Welten für sich haben bestimmte Charakteristika, wo ich bestimmte Instrumentarien, um zu führen, um zu entwickeln, ansetzen muss, aber ich muss wissen, wo ich da überhaupt unterwegs bin. Und dieses als Vorbereitung, um dann Erfahrungen zu sammeln, die wirkliche Fähigkeit dann überhaupt erst fundieren. Dieses zu tun, halte ich für eine ziemlich normale Angelegenheit in unserer Gesellschaft. Nur leider, wie ich finde, im Bereich von Schulmanagement absolut unterentwickelt.
Lassen
also
Sie uns das,
ich,
ja bitte, Frau Plank.
Ja, ich möchte da also wirklich sofort zur Stellung nehmen. Also das spricht mir so aus dem Herzen. Vielleicht um das mal mit auch ein bisschen Zahlen zu untermauern. Also meine Gesamtschule hat ungefähr 1000 Schülerinnen und Schüler und ich bin Leiterin von eines Kollegiums, das aus ungefähr 100 Kolleginnen und Kollegen besteht. Das ist also eine ganze Menge an Personal. Also eine ganze
Das ist ein mittelständischer Betrieb, kann man sagen.
Das ist ein mittelständischer Betrieb, genau. Ich unterrichte dabei aber auch noch 12 Stunden selber. Ich habe Deutsch als Fach, also auch ein Korrekturfach und das ist eher noch wenig. Also wenn ich 12 Stunden unterrichte, müssen meine anderen Schulleitungsmitglieder eigentlich noch mehr unterrichten, weil wir ansonsten mit der Schulleitungspauschale gar nicht hinkommen. Die Leitungszeit ist gerade jetzt sehr gering. Ich würde mir das sehr wünschen, dass die in dieser Krisenzeit erhöht würde, damit wir einfach die Aufgabe überhaupt noch bewältigen können. Also das ist ja, also jetzt, wo ich mir gerade selber diese Zahlen auch so vor Augen halte, wirklich gar nicht leistbar, wenn man dadurch irgendwie auch versucht, also man muss ja Prioritäten setzen, was ist hier noch zu machen? Also ich kann, wenn ich dann mit dem Zollstock durch die Mensa gehe und 1,50 Meter abmesse und klebe, Streifen klebe, frage ich mich natürlich auch manchmal, was mache ich hier eigentlich noch alles?
Frau Osterhus-Bruns, wie haben Sie das erlebt in dieser Woche? Machen wir es mal ganz konkret, wie sah Ihre Arbeitswoche aus? Sie sind stellvertretende Schulleiterin an einer Grundschule.
Oh, wenn es ist so viel passiert in dieser Woche, dass ich da erstmal kurz drüber nachdenken muss. Aber natürlich ist es auch so, dass ich unterrichte. Das ist bei mir auch dann nochmal ein größerer Teil. Es gibt neue Informationen im Umgang mit Covid. Es war ja am Mittwoch die Entscheidung der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten. Das wird natürlich verfolgt, wie die neuen Regelungen aussehen. Dann gibt es Inzidenzzahlen aus dem Landkreis, in dem man lebt, wo auf die man reagieren muss. Dann sind Gespräche mit Kollegen und Kolleginnen, die da sind, Dienstbesprechungen, Fortbildungen, die man organisiert hat. Also das ist recht vielfältig und recht breit. Und was auch der Herr Muczynski sagte das gerade, man muss gut vorbereitet sein für Gespräche, aber in Schule gibt es halt häufig auch Situationen, auf die man gar nicht vorbereitet ist. Die dann
was zum Beispiel?
Konflikte unter Schülern, es gibt Anrufe von Eltern, es gibt vielleicht vom Schulträger irgendwelche Dinge, die dann besprochen werden. Sie sprachen gerade das große Thema Digitalisierung, Breitbandausbau an. Und es gibt halt häufig in der Schule Situationen, in der man relativ schnell ad hoc reagieren muss, einfach dann auch so von dem, was man geplant hat, abweichen muss und das bleibt dann liegen.
Ich würde genau andersrum sagen, eigentlich kann man, egal wie gut vorbereitet man morgens in die Schule geht, zu 100% davon ausgehen, dass es immer anders kommt, als man denkt.
Ja, da gehe ich mit. Würde ich damit ausdrücken, dass man zwar vieles planen kann, aber ganz viel davon über Bord geworfen wird am Schultag.
Genau.
Schulleiterinnen und Schulleiter müssen flexibel sein, das hören wir schon raus. Und wir wollen weiter reden gleich darüber, was sie sonst noch brauchen, was sie an Kapazitäten, was sie an Ressourcen brauchen, was sie auch an eigenen Fähigkeiten mitbringen und oder entwickeln müssen.
Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Schulleitungen in der Krise, das ist unser Thema heute. Darüber wollen wir reden mit Birgit Planken, Schulleiterin der Maria Montessori Gesamtschule in Düsseldorf, mit Eva-Maria Osterhus-Bruns vom Grundschulverband in Niedersachsen und mit Professor Bernhard Muczynski, Leiter des Masterstudiengangs Schul- und Bildungsmanagement an der Universität Potsdam, einer Weiterbildung für angehende und bestehende Lehrkräfte, die in den Bereich der Schulleitung hinein wollen und natürlich gerne mit Ihnen. Wir haben eine Mail von Frauke Tschiltschke bekommen, die uns an campus@deutschlandfunk.de geschrieben hat. Und sie schreibt ein Beispiel oder beschreibt ein Beispiel aus Hanau, wo die Sporthalle einer Schule ab Dienstag für den Schulsportunterricht geschlossen wird, um dort ein Impfzentrum einzurichten. Eigentlich eine gute Sache, aber gleichzeitig natürlich sofort eine enorme Herausforderung für eine Schulleitung. Ich kann mir vorstellen, Frau Planken, wenn bei Ihnen jemand käme und sagt, ab Dienstag machen wir die Sporthalle zu, rotieren Sie dann?
Also es würde mich erstmal überhaupt alles gar nicht wundern. Nein, natürlich, das machen wir auch noch. Ich dachte gerade daran, dass ich vor 3 Wochen bei meinem Schulträger nachgefragt habe, könntet ihr doch noch mal einmal unsere Sporthallen überprüfen, ob da wirklich die Lüftungsbedingungen funktionieren. Ich wurde dann an eine zentrale E-Mail-Adresse verwiesen, die hieß auch irgendwie Düsseldorf lüftet gut oder sowas. Da habe ich meine Anfrage hingeschickt und warte jetzt seit 3 Wochen. Wir machen seitdem unseren Sportunterricht draußen, weil die Sportlehrerinnen und Sportlehrer Sorge haben, das im geschlossenen Raum ohne Maske zu absolvieren. Und wenn da jetzt nächste Woche noch ein Impfzentrum reinkommt, nee, das passt auch noch. Also kein Wunder.
Frau Usos-Bruns, bei Ihnen auch solche Überraschungen?
Bei uns ist tatsächlich dasselbe auch passiert. Ah, also okay. Unsere Turnhalle ist auch, weiß ich gar nicht, mit 1 oder 2 Tagen Vorlauf geschlossen worden. Und wir führen das jetzt ähnlich wie Sie, Frau Blanken, Sport im Freien oder teilweise in der Aula durch. Also solche Dinge passieren regelmäßig.
Aber ich kann mir vorstellen, Herr Muschinski, wenn man Menschen auf eine solche Aufgabe vorbereitet, dass das, ja, wie soll man sagen, dass das doch wahnsinnig schwierig ist, solche Unwägbarkeiten, die sich ja im Vorhinein gar nicht planen lassen, quasi strukturiert als Fähigkeiten zu vermitteln, den Umgang damit.
Naja, es ist nicht unmöglich. Wie alle Bildungs- und Ausbildungsprozesse kann man damit natürlich keine Probleme vollständig lösen. Das ist klar. Und was die beiden Kolleginnen eben so geschildert haben, zeigt uns ja zunächst, dass sie gleichsam am Ende einer Nahrungskette eines Systems sind, das insgesamt ganz schlecht gemanagt ist. Nicht? Also wenn Sie seit 3 Wochen da auf eine triviale, auf die Beendigung eines trivialen Vorgangs, auf eine Anfrage, die ja auch eine erkennbare Dringlichkeit hat, warten, dann können Sie nur noch sagen, ja, was soll's. Also das ist ganz schlecht gemanagt. Und das ist natürlich ein Systemmerkmal leider weithin im Schulbereich. Nun kann man, hat das Gründe. Diese Gründe kann man angeben und es gibt Beispiele, wie Probleme nachhaltig vermindert werden können. Und genau das kann man dann systematisch auch vermitteln und da sind wir auch dran.
Wir haben einen Anruf bekommen von Herrn Eberhardt aus Oldenburg. Der hat uns nur einen kurzen Hinweis gegeben und sagte, es gab doch mal einen Gesetzesvorschlag, der für jeden Schulleiter, jede Schulleiterin eine Assistenz vorgesehen hat. Jemand, der an der Seite steht und die Aufgaben übernimmt, die so im täglichen Ablauf anfallen. Würde Ihnen das helfen, Frau Blanken?
Was sollte das sein? Also ich überlege gerade, ich habe natürlich eine Sekretärin, die schon eine ganze Menge auffängt. Ansonsten gibt es wirklich Verantwortlichkeiten, die so einfach nicht delegierbar sind. Mhm. Also wir haben schon viele Menschen, denen wir Aufgaben übertragen, aber es gibt einfach Aufgaben, die sind nicht so ohne weiteres auch nicht an Assistenten zu übertragen, wenn ich jetzt an sensible Bereiche wie den Datenschutz denke oder wirklich Personalverantwortung. Das ist schon, glaube ich, unsere Hoheit und nicht einfach. Ich überlege gerade, ob mir ein Assistent helfen würde. Also vielleicht, um mir immer mal so auf die Schulter zu klopfen und mir regelmäßig zu sagen, du schaffst das.
Zuspruch.
Du machst das ganz prima. dann vielleicht. Aber ansonsten ist es ja auch mit den Hilfen in der Schule so eine Sache. Also wenn man immer ganz viele Leute schickt, die müssen ja auch immer alle erstmal gepflegt werden, die müssen eingearbeitet werden, die müssen gut informiert werden, das System kennenlernen. In großen Systemen, das dauert. Also die brauchen auch jemanden, der sich dann um sie erstmal kümmert, bis das Ganze wirklich zu einer Entlastung wird. Da sind wir Schulen, glaube ich, auch mittlerweile etwas zögerlich. Ich fragte mich gerade noch bei dem Beitrag von Herrn Muschinski gerade, der sagt, wenn das System wirklich in der Verwaltung schon eigentlich so schlecht gemanagt ist von oben her, was es dann eigentlich für einen Sinn macht, wenn man dann Schulleitungen am Ende der Nahrungskette versucht, darauf besser vorzubereiten. Also das ist ja irgendwie, glaube ich, vom falschen Ende her gedacht. Also wir sind wirklich willig und wir tun auch alles und nehmen jede Hilfe gerne an. Aber ich befürchte, dass das nicht deutlich besser wird, wenn sich nicht das Gesamtsystem da auch mal auf den Prüfstand stellt und auch willens ist, sich zu verbessern.
passt zu dem, was Yvonne Seiler uns geschrieben hat, gemeldet hat. Sie sagt nicht, die Schule muss besser werden, sondern die Struktur und die Unterstützung durch das System. Schulleitung heute muss sich Bildungsunterstützung erkämpfen. Das sollte aber eigentlich selbstverständlich zur Verfügung stehen. Ein Hinweis von Yvonne Seiler per Mail. Und wir haben eine Anruferin. Frau Kekler hat sich gemeldet aus Berlin. Guten Tag, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Was haben Sie mitgebracht? Was haben Sie gedacht, als Sie unser Thema gehört haben?
Ja, ich war 25 Jahre Schulleiterin und bin seit 2 Jahren pensioniert, also eine staatliche Schule mit 500 Schülern und entsprechender Anzahl von Lehrerinnen und Lehrern. Und natürlich denkt man sich, Gott, das habe ich jetzt nicht mehr machen müssen. Und ich bin natürlich voller Respekt und Bewunderung, was da auch im Moment geleistet werden muss. Aber ein Aspekt fehlte mir bisher in der Debatte, nämlich das ist diese Frage, welche Potenziale da eigentlich auch drin stecken. Das nämlich dieser Präsenzunterricht, der ja nun nachgewiesenermaßen nicht für alle Menschen und für alle Schülerinnen und Schüler das Gelbe vom Ei immer ist, dass der nun in dieser Weise aufgelöst wird. Also dass es diesen hybriden Unterricht gibt und dass eben Kinder gar nicht zur Schule kommen beziehungsweise digital unterrichtet werden. Und das Zweite, was mich wirklich sehr manchmal auch schon gewundert hat. Also ich bin 25 Jahre in Klassenräume gegangen und bin als erstes zu den Fenstern und habe aufgemacht und gelüftet, weil es wurde nie gelüftet. Und jetzt wird gelüftet und man hat nur eigentlich einen Impuls, nämlich sich eine Jacke anzuziehen, weil es kalt ist. Man kommt aber nicht auf die Idee, dass man eigentlich aus der Schule auch rausgehen könnte. Mhm. Also schon in der ersten Phase war es ja so, ja, wir erreichen Schüler nicht. Und es war die Frage, wieso geht man da nicht hin und geht spazieren? Und wieso trifft man sich nicht im Freien? Und wieso löst man nicht viel mehr den Unterricht auf und nimmt dieses Angebot, dass der Präsenzunterricht in dieser Form nicht sein kann, einmal wahr? Und die Fluidität, die da auch drin ist, also dass das aufgelöst wird, da glaube ich, kann man auch dran arbeiten, das positiver zu sehen und nicht nur als Belastung und Schwierigkeit.
Die Krise, die Corona-Krise als echte Chance. Ja. Frau Osterhus-Bruns, wo docken Sie da an?
Also ich docke eigentlich erstmal daran an, dass ich sage, die Corona-Krise birgt auch Chancen. Und ich glaube schon, dass man aus dieser Corona-Krise auch ganz viel neue Erkenntnisse gewinnen kann. Und ich gebe Ihnen da vollkommen recht, wenn Sie sagen, warum geht man nicht mehr raus, warum nutzt man nicht auch Angebote im Freien. Das ist bestimmt ein Aspekt, den man so unterstützen kann. Ich gehe auch mit Ihnen darüber nachzudenken, wie kann man auch neue Formate im Unterricht durchsetzen oder Kinder besser miteinander zu vernetzen. Was ich allerdings denke, ist, dass gerade für die Grundschule ein Präsenzunterricht sehr wichtig ist, einfach im Hinblick auf den sozialen Austausch, wenn Sie Kinder haben, die gerade in die Schule gekommen sind, die im Moment auch vorher gar nicht so den Kindergarten besucht haben, beziehungsweise das letzte Kindergartenhalbjahr nicht genießen konnten, ist es für die unbedingt wichtig, in Präsenz, vor Ort, gemeinsam mit anderen Kindern und Lehrkräften Schule zu gestalten. Die können Sie nicht vor einen Laptop setzen und mit ihnen arbeiten. Das kann man für eine begrenzte Zeit machen, aber das kann man nicht über einen Schulvormittag machen. Also ich glaube schon, dass die Corona-Krise uns dazu bringen könnte, neue Wege zu gehen. Denke aber, dass die Abkehr des Präsenz- oder vom Präsenzunterricht keine Möglichkeit ist, zumindest nicht für die Grundschulen. An weiterführenden Schulen sieht es anders aus.
Nee, das meine ich gar nicht. Hören Sie mich jetzt?
Ja, klar, Frau Kekler, bitte.
Das meine ich gar nicht. Ich bin absolut für Präsenzunterricht. Die Schule ist ein Ort des Zusammenkommens und das darf nicht aufgelöst werden. Das meine ich gar nicht. Und ich finde es auch für Jugendliche extrem wichtig, was die jungen Menschen, die Jugendlichen in dieser Zeit leisten, wo ihre hohe Sensibilität auf soziale Kontakte gerichtet ist und die dürfen sich nicht treffen. Das finde ich unglaublich. Nein, das meine ich nicht, dass man nicht Präsenz zeigen muss. Im Gegenteil, man muss Präsenz zeigen. Aber man
andere
kann sie
Präsenz,
nicht,
ne?
Andere, nicht nur am Bildschirm, da auch, aber nicht nur am Bildschirm, sondern in andere Räume gehen. Jetzt habe ich neulich gehört, also auch in öffentliche Räume, im Rathaus den großen Saal nutzen und in andere Räume gehen, nach draußen gehen und in andere Räume gehen. Also das meine ich. Da ist viel Möglichkeit drin, dass die Schule sich der Welt gegenüber öffnet, was was sie ja eben, seitdem sie besteht, eigentlich gar nicht so tut.
Ich höre ein bisschen raus, dass Birgit Planken die Augen verdreht. Na, das ist vielleicht zu viel, aber so ganz glücklich ist sie damit nicht.
Ich weiß gar nicht. Also ich habe gedacht, es ist jetzt auf jeden Fall mal der Zeitpunkt, dass ich mich hier mal outen muss, dass ich nämlich also zu den 24% der Schulleiterinnen und Schulleiter gehöre, die wirklich gerne in die Schule gehen. Und ich, weil das vorhin in der Studie, die Herr Beckmann vorgestellt hat, nochmal zu sprechen kam. Und das liegt auch mit daran, dass ich als Schulleiterin einfach die Chance habe, auch Spielräume zu finden. Und die bietet mir auch die Corona-Krise. Gar keine Frage. Entsuchen wir auch hier die Lücken und Löcher, in die wir springen können, wo wir auch mit Ideen einfach versuchen, aus dem Ganzen das Beste zu machen, gerade hier in Düsseldorf. Ich habe gerade überlegt, ich habe 1000 Schülerinnen und Schüler, sie sagen, gehen Sie doch einfach mal raus. Wenn das andere Gesamtschulen auch machen, dann ist natürlich die Stadt schon auch voll, denn es ist auch vieles geschlossen. Wo soll man denn hingehen? Die Museen haben zu. Aber auch wir haben jetzt gerade versucht, mit dem Schauspielhaus hier in Düsseldorf, die auch auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir haben Riesenräumlichkeiten, hier ist alles leer. Bei euch platzt alles aus allen Nähten. Kommt doch hierher, können wir da nicht zusammenkommen. Auch solche Dinge probieren wir natürlich auch. Also, dass wir nutzen eigentlich jede Chance und das sind auch eigentlich die Dinge, die Spaß machen an meinem Beruf. So etwas zu entdecken, so etwas dann einfach zu tun und das auch möglichst auszuschöpfen. Und das sind dann auch Augenblicke, wo wir uns gegenseitig eigentlich anstrahlen und sagen, so macht Schule auch wieder Spaß.
Frau Kegler, ich danke Ihnen für Ihren Anruf und für den Impuls, den Sie uns gegeben haben und gebe direkt weiter zu Herrn Krieger. Wir hatten gerade eine pensionierte Schulleiterin, jetzt haben wir einen angehenden Schulleiter, wenn ich das richtig sehe. Tag, Herr Krieger.
Guten Tag. Also so weit ist so Himmelslöhe noch nicht, nein.
Sie sind aber Lehrer zumindest.
Genau, der Hintergrund ist, ich bin für NRW in der sogenannten SLQ, das ist die Schulleitungsqualifizierung. Das ist gewissermaßen eine Modulreihe, die man durchlaufen muss, um sich überhaupt auf Schulleitungsstellen bewerben zu können. Und ich kam eben, als dann dieses Thema Motivation ankam, weil mich das so gerade so unmittelbar betrifft. Also man ist sozusagen auf der einen Seite in einer Ausbildung drin, die einen dahin führen will. Und das macht man auch nicht, wenn man nicht sozusagen das grundsätzlich auch sozusagen machen will und da Interessen dran hat. Und gleichzeitig sieht man eben in der aktuellen Situation in der eigenen Schule, unter welchen massiven Anforderungen da eigentlich alle Beteiligten stehen. Und was mich jetzt aus dieser sozusagen Perspektive eines in die Zukunft blickenden darauf immer etwas irritiert, dass es im Schulbereich, also in meinen Augen, nur minimalste Vorbereitungen auf diese Tätigkeit gibt. Es gibt jetzt diese Modulreihe, aber das muss man sich so vorstellen, das sind sozusagen 6 oder 7 Module à 2 Tage. Das ist ja eigentlich, also ich meine, es ist fast nichts. Ja. Und die zweite Sache ist, also es gibt so, ich kenne das aus anderen Bereichen, so, ich sag mal, ich nenne das jetzt mal so Coaching-Programme, also so Programme, dass man sagt, da fängt jemand so eine Stelle an, okay, und ich einfach mal als Modell, die 3 Monate davor, ist er von seiner vorigen Stelle einfach freigestellt, um mit dem jeweiligen, ich sag jetzt mal, Amtsinhaber einfach mitzugehen, Sachen anzugucken, Prozesse kennenzulernen, sonstiges. Wenn man Glück hat, kann man auf Leute treffen, die einem das damit irgendwie viel Engagement ermöglichen. Man kann sich irgendwie seine eigenen Nachmittage nochmal zusätzlich irgendwie freischaufeln. Aber üblicherweise kommt man ja aus Tätigkeiten, die eh schon zeitfüllend sind. Also dass auch da strukturell eigentlich wenig, meiner Meinung nach, wenig bis gar keine Strukturen da sind, die einem sozusagen die Einstiege in solche verantwortungsvollen Posten dann auch nur erleichtern. Also was heißt erleichtern? Ein Reingewöhnen. Es ist ja gar nicht mal ein Erleichtern, sondern einfach ein vernünftiges Reingehen in die Aufgaben. Und das ist manchmal was mir aus der jetzigen Perspektive noch viel mehr auffällt, weil wir gerade einen neuen Schulleiter bekommen haben. Und es tut mir wirklich leid, was der im Moment einfach gerade in dieser besonderen Situation auf einmal alles an Sachen machen muss. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, weil dieser Motivationspunkt eben kam. Das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, du machst dieses Modell jetzt mit, du machst diese SLQ mit, aber ob ich das tatsächlich will, das werde ich mir noch nach wie vor immer gut überlegen.
Herr Muschinski, Sie haben gerade mal so trocken aufgelacht zwischendurch. Ich glaube, da ging es um die Dauer der Qualifizierung.
Ja, nicht nur um die Dauer schon, wobei wir alle wissen, dass der reine Zeitumfang natürlich nicht das Entscheidende ist. Aber es ist natürlich in gar keiner Weise, wie es der Herr Krieger ja auch empfindet, in gar keiner Weise der Aufgabe angemessen. Wir in Brandenburg und in Berlin haben ja noch weniger, wenn ich Herrn Krieger richtig verstanden habe, geht es um 14 Tage. Hier geht es um 9 Tage. In Niedersachsen, wenn ich das richtig weiß, geht es immerhin um 26 Tage. Ja. Aber das sind alles keine nennenswerten, das sind Beiträge. Das ist gut, dass man mal drüber redet, dass man mal ein paar Impulse bekommt. Aber das hat ja nichts mit einer systematischen Vorbereitung auf einen derart schwierigen Beruf zu tun.
Und letztlich sind es auch Lehrer, ne? Also es sind auch in der Fortbildung selber, es sind ja auch Schulleiter, die diese Fortbildung moderieren, die letztlich auch selber genauso Lehrer sind mit etwas mehr Erfahrung in dem Bereich. Also ja, also
das ist sicherlich nicht. Sie haben völlig recht, nicht wahr? Das ist der nächste Punkt, der auch aufgerufen werden muss. Natürlich geht das nicht ohne Lehrer, insbesondere erfahrene und bitteschön erfolgreiche Schulleiterinnen und Schulleiter. Aber ich brauche da Vertreter von Schulträgern. Ich brauche Vertreter aus der Bildungspolitik. Ich brauche Kommunalvertreter. Und ich brauche nicht zuletzt Fachleute, die mir beispielsweise etwas zu Ressourcen- und Personalmanagement vermitteln. Da gibt es bekannte und eingeführte Verfahrensweisen, die meisten Lehrer ja gar nicht kennen können. Es sei denn, sie sind jetzt da hobbymäßig unterwegs und dazu haben die wenigsten Zeit.
Das ist, glaube ich, Herr Krieger, also, ein Punkt, wo Sie auch sagen, das gehört mit in diesen Bereich. Das schaue ich mir erstmal an, ob ich das wirklich will später,
ja,
oder?
Ja, also Ich spreche mir aus der Seele. Also gerade diese, man hat in diesen sozusagen Einführungen, da sind eben Sachen, da kommt was zu Gesprächsführung und Schulrecht, aber das sind, wie gesagt, ne, das sind dann so zwei Tage. Ja. Aber tatsächlich mal, Sie haben eben gesagt, das ist die Leitung eines mittelständischen Betriebes, eben mal entsprechend runtergebrochene, Strategien ist vielleicht zu viel gesagt, aber auch sozusagen einfach mal Handlungsmöglichkeiten. Personalführungskonzepte, solche Dinge oder überhaupt über Resilienzmaßnahmen. Einfach tatsächlich genau. Auch immer dieser Aspekt, wie kann ich eigentlich unter all diesen Dingen mir sozusagen meine eigene Position, meine eigene Stärke auch noch irgendwie bewahren. Also das sind das sind ganz viele Bereiche, glaube ich, die in den Betrieben im Bereich dieses sozusagen Managements reinspielen, die in der Schule eben, das wurde auch eben auch gesagt, in dieser Ausbildung, wenn man so will, dahin noch überhaupt nicht angekommen sind. Das ist nach wie vor dieses Modell. Wir haben hier gewissermaßen den guten Lehrer, den guten Sachbearbeiter, der sich etwas mehr für die Sachen interessiert und der wird jetzt mit ein bisschen Zusatzinformation wird der also mal zu dieser Stelle jetzt gesetzt und also ein bisschen elaborierter ist das Verfahren, aber ich verkürze es jetzt ein bisschen, kommt jetzt auf diese Stelle und dann wächst er halt an seinem Job. Und das ist eine Verfahrensweise, die ja nun überhaupt nicht mehr dem entspricht, was in anderen Bereichen einfach ja auch von der schon gedacht wird.
Jetzt muss ich aber doch noch ganz kurz ergänzen und dafür machen wir es ganz schön gut. So.
Ja, das sollte überhaupt kein Vorwurf sein. Aber
Sie merken das, Herr Krieger, Sie geraten hier in einen Pool von sehr engagierten Kolleginnen und Kollegen rein, wenn Sie sich zum Schulleiter ausbilden lassen und das dann auch machen. Danke Ihnen auf jeden Fall für den Anruf. Genau, Frau Osterhaus-Bruns, direkt dazu.
Ich würde nur gerne zwei Punkte einmal ergänzen. Ich weiß nicht, ob das zu dem folgenden Anruf passt. Ich glaube, dass natürlich einerseits die Qualifikation vor Eintritt in den Beruf des Schulleiters eine wichtige Rolle spielt. Genauso wichtig ist, glaube ich, das Coaching oder die Supervision während des Schulleiterdaseins. Da gibt es ja auch relativ wenig Instrumente, die Schulleiter oder Schulleiterinnen in ihrem Beruf begleiten und unterstützen. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ein Thema, über das man nachdenken könnte. Und es kam gerade der Vorschlag, Schulassistenten einzubinden in den als Unterstützung für die Schulleitung. In anderen Ländern, ich glaube in den Niederlanden ist es so, dass man so eine Schulleitung auch zweiteilt, in eine pädagogische Schulleitung und in eine Schulleitung, die eher so für das Management zuständig ist. Und das sind dann keine, in Anführungsstrichen, Assistenten, sondern wirklich Schulleitungsmitglieder, die auch eine besondere Funktion haben. Und Frau Planken, Sie sprachen das gerade an mit den datenschutzrechtlichen Aspekten und sowas. Das würde bei solchen wirklich ausgebildeten Menschen in der Schulleitung natürlich wegfallen. Die hätten dieselben Kompetenzen wie wir als pädagogische Schulleitung. Also auch über sowas wäre nachzudenken.
Wir weiten noch einmal an dieser Stelle die Perspektive und ich hole noch einen weiteren Anrufer dazu. Daniel Hahnen hat sich gemeldet und er ist, glaube ich, kein Lehrer, wenn ich das richtig sehe.
Nein, bin ich zu hören?
Ja, grüße ja. Sie.
Nein, ich komme zwar, guten Tag in die Runde, aus einer Lehrerdynastie oder Familie, drei Generationen, bin selber aber Ingenieur.
Aus der Art geschlagen.
Genau, im Schienenfahrzeugbau, in der IG oder im Bereich der IG Metall arbeite ich. Und das ist eigentlich auch der Aufhänger meiner Frage. Ich möchte so ein Bild in die Runde geben. Ich habe immer den Eindruck, seit 25 Jahren profitiere ich davon, dass man als Mitarbeiter im Metallbereich in Deutschland erstmal sehr gut bezahlt wird und auch gut beleumundet ist. Und ich staune eigentlich immer, dass, obwohl es ja so ist, dass Bildung, Ausbildung junger Menschen und unser einziger ernsthafter Bodenschatz ist, dass es bei Lehrern und Schulleitern, von denen wir ja auch über unsere Kinder viel Kontakt haben, anders ist oder zu sein scheint. Eine viel geringere Lobby, zumindest für mich gefühlt, obwohl es ja, wenn man den Vergleich zu den 50er und 60er Jahren zieht, Schulleiter mindestens Steiger oder Obersteiger sind, die eben die Bodenschätze eben unsere jungen Menschen in der Ausbildung ausbilden und damit die Grundlage für zukünftigen Wohlstand legen. Und da würde ich mir so wünschen, dass diese sehr stolze Selbstwahrnehmung, die man da durchaus haben darf, finde ich, als Schulleiter und auch als Lehrer, doch mit relativ wenig politischem Gewicht gesegnet ist. Das Schule, ja, die gibt es auch noch, da müssen wir uns drum kümmern. Schule ist das wesentliche Feld unseres Bodenschatzes für unsere Zukunft in diesem Land.
Das gebe ich mal direkt so weiter nach Düsseldorf zu Frau Planken. Ist das so? Fehlt da ja das Backing aus der Politik? Die Lobbyarbeit gewissermaßen?
Also ich sag mal, wenn ich daraus meine Motivation schöpfen würde, dass ich also darauf warten würde, dass mir aus Politik oder Verwaltung da das entsprechend entgegenströmen würde oder auch vielleicht das mit Geld honoriert werden würde, was ich da tue. Ich glaube, dann würde ich auch nicht mehr zu den, 24% gehören, die gerne in die Schule gehen als Schulleiter. Nein, das muss schon, glaube ich, das funktioniert schon, glaube ich, bei uns anders. Und wir haben ja auch eine hohe Motivation, die sich woanders einfach generiert. Das ist schon eine Berufszufriedenheit, die sich auf ein Gelingen auch bezieht, die auch aus der Arbeit mit Kindern sich schöpft. Also es macht einfach Freude zu sehen, wenn man Dinge kreieren kann, wenn man gestalten kann. Und Gestaltungsspielräume haben wir ja trotz des ja jetzt ausführlich beschriebenen Dilemmas dennoch. Und wenn wir das ausschöpfen und das mit einer guten Portion Humor und der Fähigkeit, auch mal fünfe gerade sein lassen zu können, dann können wir auch der Aufgabe etwas abgewinnen, dass das Ganze besser geht. Und auch das haben wir, glaube ich, heute genügend schon besprochen. Das ist unbenommen. Und da wünschte ich mir auf jeden Fall auch Unterstützung von der Politik. Wir haben die Leitungszeit angesprochen. Wir haben den Umfang von Statistiken angesprochen. Und ich möchte auch noch das Kriterium des Vertrauens mal mit anführen. Mhm. Lieber mehr uns auch vertrauen, anstatt auf Kontrolle zu setzen und uns da zu gängeln. Ich glaube, dass da Gutes bei rauskommen kann.
Nehmen wir das als Schlusswort unserer natürlich auch diesmal wieder viel zu kurzen Diskussionen über Schulleitungen in der Krise, diejenigen, die zwischen allen Stühlen sitzen und es trotzdem gut hinbekommen. Ich danke allen, die sich beteiligt haben an dieser Sendung. Danke Birgit Planken von der Maria Montessori Gesamtschule in Düsseldorf, Eva Maria Osterhus-Bruns vom Grundschulverband Niedersachsen und Bernhard Muschinski von der Universität Potsdam für dieses Gespräch, für diese Debatte. Danke Ihnen, die Sie angerufen und gemailt haben. Es gibt noch einen Hinweis, den gebe ich weiter von Paul Schalmo, der sagt, vergesst mir die Kita-Leitungen nicht, denen geht es genauso. Das ist hiermit notiert. Damit neigt sich Campus und Karriere dem Ende entgegen. Mein Name ist Armin Himmelrath. Herzlichen Dank, einen schönen Samstag noch.